So, also ich hänge immer noch an diesen alten Schemata. Wir machen gleich weiter, wollen also heute die Vorlesung zu Fichte beenden und kommen dann zu einem neuen Autor, zu Hegel. Sie haben hier die Folie und da sehen Sie nochmal die ganzen Äußerungen, die Fichte sich dann in seinen Überlegungen zu einer Nationalerziehung gemacht hat. Das führt ihn dann am Ende aus der heutigen Situation betrachtet durchaus zu abwägen, dass er nämlich irgendwie der Meinung ist, dass die Deutschen von ihrer Sprache und ihrer Tradition her tatsächlich ein höheres Volk seien, das zur Rettung der Menschheit berufen sei. Das kann man natürlich aus der Lage der Deutschen und Preußens in diesem 19. Jahrhundert, im napoleonischen Zeitalter heraus verstehen. Daraus ist dann später ein ziemlich bösartiger Nationalismus erwachsen, der nicht nur von nationalistischen Professoren im Ersten Weltkrieg, sondern auch nicht zu knapp später von den Nationalsozialisten beerbt worden ist. Aufgrund der Verkürzung der Vorlesung übergehe ich das jetzt einfach und will Ihnen anstatt dessen, ich glaube, das lohnt sich systematisch eher, aus der 10. der Reden an die deutsche Nation noch eine vielleicht im weitesten Sinne, wir werden das heute sozialpsychologische Lesart vortragen, aber es geht natürlich sehr viel tiefer. Wenn Sie sich an das erinnern, was wir im vergangenen Semester und vielleicht auch noch in Ansätzen zu Beginn dieses Semesters mit Blick auf Rousseau erörtert haben, da ging es um die Frage, wie das mit dem Selbstbezug des Menschen auf sich zu tun ist. Kurzum, um die Frage, ob Menschen, wie das auch der damals entstehende Liberalismus lehrte, in erster Linie egoistische Wesen sind, die an sich beziehungsweise am Wohlergehen der Gruppe, der sie entstammen, vor allem interessiert sind. Rousseau unterscheidet zwischen, wenn Sie sich erinnern, im Emile, zwischen Amour de soi und Amour propre. Amour de soi würden wir mit unseren heutigen Begriffen als ja, das schlichte Interesse am eigenen Weiterleben, an der Aufrechterhaltung unserer Identität etc. etc. Bezeichnen, während Amour propre, und da steckt nicht von ungefähr der Beginn der Begriff, lateinische Begriff proprium, Eigentum drin, also puren Egoismus ausdrückt. Dieses Thema nimmt Rousseau in der 10. These auf und das muss er auch, weil ja seine Nationalerziehung darauf zielt, dass die einzelnen Individuen bereit sein sollen, und das teilt er in gewisser Weise mit Rousseau, dazu bereit sein sollen, ihre eigenen unmittelbaren Interessen aufzugeben, um einem gemeinsamen höheren Ganzen, zu denen ist der falsche Ausdruck darin, seine Erfüllung zu finden. Und deswegen setzt er sich nun in der 10. Rede mit der Frage der Selbstsucht auseinander und mit der Frage, welche Rolle dem Umgang mit der Selbstsucht, wir reden von Egoismus, in der Erziehung angemessen sei. 10. Rede, in der Ihnen zitierten Ausgabe, also Fichtes Werke, Band 7, Seite 414. Zitat: Die gewöhnliche Annahme, dass der Mensch selbstsüchtig sei und auch das Kind mit dieser Selbstsucht geboren werde und dass es allein die Erziehung sei, die demselben eine sittliche Triebfeder einpflanze, gründet sich, sagt Fichte, gründet sich auf eine sehr oberflächliche Beobachtung und ist durchaus falsch. Da aus nichts sich nicht etwas machen lässt, die noch so weit fortgesetzte Entwicklung eines Grundtriebes aber ihn doch niemals zu dem Gegenteil von sich selbst machen kann, wie sollte doch die Erziehung vermögen, jemals Sittlichkeit in das Kind hineinzubringen, wenn diese nicht ursprünglich und vor aller Erziehung in demselben wäre. So ist sie es denn auch wirklich in allen menschlichen Kindern, die zur Welt geboren werden. Die Aufgabe ist bloß, die ursprünglichste und reinste Gestalt, in der sie zum Vorschein kommt, zu ergründen. Man kann das als einen Kommentar zu Kant und seinen Vorlesungen über Pädagogik verstehen, vielleicht sogar als einen gewissen Einwand. Kant hatte ja diese Formel, also wie erziehe ich zur Freiheit durch den Zwang? Für Kant gibt es ja so etwas wie eine natürliche Anlage zur Moral nicht. Gleichwohl ist der Mensch immer mit dieser Forderung der Moral konfrontiert. Fichte versucht es anders. Er entwirft, wenn ich es richtig lese, gewissermaßen eine Anthropologie, die anders als die liberalen Anthropologien oder auch die christlichen Anthropologien, gibt ja von Kant dann auch diesen christlich geprägten, er selbst war kein Christausbruch, der Mensch ist ein krummes Holz, aus dem nichts Gerades sich machen lässt. Eine Anthropologie, wonach Menschen mit einer natürlichen Anlage zur Sittlichkeit, wir reden heute von Moral, geboren ist. Und das macht Fichte dann, und vielleicht haben Sie davon gehört, zum Begründer einer Theorie der wechselseitigen Anerkennung als Grundlage eines Verständnisses von Moral. Normalerweise, also wenn Sie sich hier auch mit Sozialphilosophie befassen, hier in Frankfurt, also haben wir diesen bedeutenden Philosophen, den Kollegen Axel Honneth, der ja im Anschluss an Hegel, wir werden darauf kommen, eine Theorie wechselseitiger Anerkennung als Grundlage einer Sozialtheorie aufgestellt hat. Das ist exzellent, aber es wird immer auf Hegel zurückgeführt. Die Forschung konnte allerdings zeigen, das ist nicht meine Entdeckung, dass Fichte diesen Anerkennungsgedanken auch und gerade, und das ist für uns interessant, in der Erziehung als erster gefasst hat. Und ich darf das gerade noch ein bisschen verdeutlichen. Durchgeführte Spekulation, immer noch Seite 414, sowohl als die gesamte Beobachtung stimmen überein, dass diese ursprünglichste und reinste Gestalt der Sittlichkeit, der Moral, der Trieb nach Achtung sei. Und dass diesem Triebe erst das Sittliche als einzig möglicher Gegenstand der Achtung, das Rechte und Gute, die Wahrhaftigkeit, die Kraft der Selbstbeherrschung in der Erkenntnis aufgehe. Also Wurzel von Erkenntnis und von Moral ist der Trieb nach Achtung. Also das heißt, zu achten und geachtet zu werden. Und Fichte meint, beobachtet zu haben, dass das schon bei ganz kleinen Kindern der Fall ist. Und ich fahre fort. Beim Kinde zeigt sich dieser Trieb zuerst als Trieb, auch geachtet zu werden von dem, was ihm die höchste Achtung einflößt. Und es richtet sich dieser Trieb zum sicheren Beweise, dass keineswegs aus der Selbstsucht die Liebe stamme, in der Regel weit stärker und entschiedener auf den ernsteren, öfter abwesenden und nicht, jetzt hören Sie gut zu, das kann man sich aus der Zunge zergehen lassen, und nicht unmittelbar als Wohltäter erscheinenden Vater, denn auf die mit ihrer Wohltätigkeit stets gegenwärtige Mutter. Also das ist irgendwie sehr interessant für einen Autor des frühen 19. Jahrhunderts, wie er jetzt eine allgemeine moralphilosophische oder moralpsychologische Überlegung verbindet mit einer Vermutung über sozialisatorische Konstellationen. Also Fichte hält zum Beweise, dass die Bezüge zu den Mitmenschen nicht im Trieb nach sinnlicher Befriedigung, also das kleine Kind gewärmt, gehalten, gebadet, gesäugt zu werden, sondern dass die Achtung sich in erster Linie, ich zitiere das nochmal, auf den ernsteren, öfter abwesenden und nicht unmittelbar als Wohltäter erscheinenden Vater, denn auf die mit ihrer Wohltätigkeit stets gegenwärtige Mutter. Das ist natürlich deswegen interessant, weil man hier sehr klar und sehr schön sehen kann, wie gewissermaßen eine historisch gewordene, durchaus begrenzte Konstellation zu einer grundsätzlichen und allgemeinen anthropologischen Wesenheit hypostasiert wird. Das ist natürlich, also wenn Sie sich mit der Geschichte der Erziehung, der Sozialisation und pädagogischer Anthropologie beschäftigen, ein interessantes Problem, überlegen Sie mal nach, wie ist das eigentlich mit der Entstehung und der Form der Instanz der Vaterschaft und der Väterlichkeit? Wann und unter welchen Umständen wurde Menschen überhaupt bewusst, dass Kinder, die von Frauen geboren werden, das war ja immer klar, tatsächlich auch das Ergebnis eines heterosexuellen Geschlechtsverkehrs und damit des Samens des Vaters ist, des Erzeugers, muss man sagen. Erzeuger und Vater ist nicht dasselbe. Es gibt tatsächlich in der Ethnologie Berichte über Kulturen, die nicht über die Schrift verfügen, in denen man der Meinung gewesen ist, dass die Schwangerschaft dadurch ausgelöst wird, dass Frauen in irgendeinen See oder ins Meer gestiegen sind, also auf die Art und Weise, also Flüssigkeit in ihr Leibesinnere gekommen ist. Also ich meine, vor 7.000, 8.000 Jahren war das dann in den Hochkulturen schon bekannt, dass die Kinder, also das Ergebnis des heterosexuellen Geschlechtsverkehrs, aber ganz sicher ist es nicht gewesen. Und jetzt durchmessen Sie mal die Fallhöhe, die wir aus der Kulturgeschichte kennen, von der Rolle des Vaters. Da haben Sie dann auf der einen Seite immer wieder eine aufregende Geschichte, die Geschichte von Abraham und Isaak, Bibel, also Buch Genesis, dem, als er schon 100 und seine Frau irgendwie 90 ist, Sarah, noch ein Knabe geboren wird. Und dass Gott dann den Abraham schließlich auf die Probe stellen will und von ihm verlangt, dass er seinen Knaben opfert. Also eine Aufgabe, der Abraham dann nachkommt. Gott will natürlich das Opfer nicht, sondern wollte nur die Glaubensbereitschaft prüfen. Geht auf diese Geschichte gar nicht weiter. Also da hätten Sie so gewissermaßen das eine Extrem. Und das andere Extrem wäre dann heute, der neue Vater, 27, 28 Jahre alt, der das neugeborene Baby in seinem Känguru-Beutel vor der Brust, also durch die Einkaufszone schiebt. Ja. Völlig unterschiedliche Vaterbilder. Wir kennen aus der Geschichte Phasen, und das war zu Fichtes Zeiten durchaus noch so, wo der Vater von den Kindern gesiezt werden musste, Herr Vater, sagen Sie, und anderes mehr. Also Aber worauf man sich denn wenigstens einigen kann, ist, dass die Vaterrolle auf jeden Fall prekärer ist als die Mutterrolle. Denn nochmal, bei der Mutter sieht man unmittelbar, wie das Kind aus ihrem Leib herauskommt. Der Vater aber ist, wie schon ein Sprichwort aus der römischen, der lateinischen Rechtsgeschichte sagt, immer ungewiss. Pater est semper incertus. Eine neuere anthropologische Untersuchung aus Großbritannien von vor 15, 20 Jahren ist zu dem Schluss gekommen, dass 15% aller ehelich geborenen Kinder jedenfalls nicht von den Ehemännern gezeugt worden sind. Also da gibt es sowas wie ein grundsätzliches Misstrauen, das könnte man auch noch evolutionär begründen. Lohnt es sich eigentlich für mich als Mann, also die ganze Mühe auf sich zu nehmen, Geld zu verdienen, Tiere zu erlegen, ein Haus zu bauen, um dann am Ende das Erbgut eines anderen Mannes hochzuziehen. Heikle Sache. Das heißt, die Vaterrolle ist prekärer, grundsätzlich. Und das war im späten 18. und im frühen 19. Jahrhundert natürlich allemal so. Und aufgrund dieser Erfahrungen kommt dann Fichte zu dem Schluss, dass die Vaterrolle nichts mit einer sinnlichen Zufuhr von Wärme, von Liebe, von Nahrung zu tun hat, sondern der Vater als moralische Autorität und moralische Institution. Seite 415, von diesem will das Kind bemerkt sein. Es will seinen Beifall haben. Nur inwiefern dieser, der Vater, mit ihm zufrieden ist, ist es selbst mit sich zufrieden. Dies ist die natürliche Liebe des Kindes zum Vater. Keineswegs als zum Pfleger seines sinnlichen Wohlseins, sondern zu dem Spiegel, aus welchem ihm sein eigener Wert oder Unwert entgegenstrahlt. Und das ist auch so eine Passage, die man sich wieder auf der Zunge zergehen lassen. In den anderen Seminaren, die ich habe, haben wir uns mit neueren Theorien der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie, vor allem mit der sogenannten Narzissmustheorie von Heinz Kohut auseinandergesetzt. Vielleicht hat die eine oder der andere von Ihnen schon was davon gehört. Und dieser Kohut hat so einen Moment übernommen. Er sagt, damit Menschen am Anfang ihres Lebens ein Gefühl von Ganzheit und Rundheit und mit Erikson gesprochen, anderer psychoanalytischer Entwicklungsbiologe, von Urvertrauen empfinden, dass es wichtig ist, dass diesem Neugeborenen von der Mutter zurückgespiegelt wird, dass es gewollt, geliebt und anerkannt wird. So würden wir heute sagen, er spricht in einer seiner Passagen des Buchs Narzissmus vom Leuchten im Auge der Mutter, worauf das kleine Kind angewiesen ist, um zu einem sich selbst und der Welt vertrauenden Wesen zu werden. Das hat Fichte nicht, aber er hat eine vergleichbare Formulierung, Seite 415, keineswegs als zum Pfleger seines sinnlichen Wohlseins. Also Fichte wäre sicher kein Vertreter der neuen Väter gewesen. Das hätte er auch gar nicht gewollt, das hätte er falsch gefunden. Keineswegs als zum Pfleger seines sinnlichen Wohlseins, sondern als zu dem Spiegel, aus welchem ihm sein eigener Wert oder Unwert entgegenstrahlt. Also ein sehr kräftiges Bild. Der Vater als die Instanz, die einem kleinen Menschen seinen Wert in der Welt zu sein vermittelt. An diese Liebe, so fährt Fichte hier fort, kann nun der Vater selbst schweren Gehorsam und jede Selbstverleugnung leicht anknüpfen und für den Lohn seines herzlichen Beifalls gehorcht es mit Freuden. Also Anerkennung oder Nichtanerkennung. als Mittel der Erziehung. Auch da haben Sie bei Kant einen Vorläufer. Kant war insofern, können Sie in den Vorlesungen der Pädagogik nachlesen, fortschrittlich, insofern er gegen die Prügelstrafe gewesen ist. Aber er war entschieden dafür, Kinder, die nicht gehorchen, mit Verachtung zu strafen. Da hat er gemeint, dass das auf jeden Fall funktioniert. So auch Fichte. Wiederum, ich fahre nochmal fort, ist dies die Liebe, die es vom Vater begehrt, dass dieser bemerke sein Bestreben, gut zu sein, und es anerkenne, dass er sich merken lasse, es mache ihm Freude, wenn er billigen könne, und tue ihm herzlich weh, wenn er missbilligen müsse. Er wünsche nichts mehr, als immer mit demselben zufrieden sein zu können, und alle seine Forderungen an dasselbe haben nur die Absicht, das Kind selbst immer besser und achtungswürdiger zu machen, deren Anblick wiederum die Liebe des Kindes fortdauernd belebt und verstärkt und ihm zu allen seinen ferneren Bestrebungen neue Kraft gibt. Es ist also, fährt er dann auf der Seite 416 fort, 415 vor allem, das Gefühl der Scham und des Vermeidens der Beschämung, das eine wesentliche Triebfeder, eine wesentliche Triebfeder zur moralischen Erziehung ist. Dies also, Seite 416, ist das Band, was die Menschen zur Einheit des Sinnes verknüpft und dessen Entwicklung ein Hauptbestandteil der Erziehung zum Menschen ist. Keineswegs sinnliche Liebe, sondern Trieb zu gegenseitiger Achtung. Und dann ist es wichtig, und auch da hat er eine sehr explizite Theorie, dass aus diesem Trieb zur wechselseitigen Achtung auch der Trieb zur Selbstachtung erwächst. Und aus dieser Bedürfnis, aus diesem Trieb nach Selbstachtung kann dann eine erfolgreiche moralische Erziehung aufbauen. Nochmal 416, Mündigkeit. Mündig ist ein Mensch, der vor sich selbst und seinen Taten, wenn Sie so wollen, vor seinem Gewissen Achtung empfindet, Zitat, der mündige Mensch hat den Maßstab seiner Selbstschätzung in ihm selber und will von anderen geachtet sein, nur inwiefern sie selbst erst seiner Achtung sich würdig gemacht haben. Das ist auch eine interessante Beobachtung. Wir legen nicht Wert darauf, von Leuten geachtet oder anerkannt zu werden, die wir unsererseits verachten. Das ist nichts wert. Wichtig, und entsprechend kann man auch nur beleidigt werden von Leuten, von denen man selbst viel hält. In diesen Zeiten, als man um der Achtung und der Ehre wille, das sind ja alles noch so ein bisschen feudale Kategorien, also die in den Studentenverbindungen, also man um die Ehre noch gefochten hat, also sich so Gesichtsverletzungen beigebracht hat, da war es immer heikel, wer eigentlich wem im Falle einer Beleidigung, wie das so hieß, zur Genugtuung verpflichtet ist. Und das Schlimmste, was man jemandem, der einen beleidigt hat, antun konnte, war zu sagen, puh, völlig egal, nicht satisfaktionsfähig. Die Person steht so tief unter mir, die kann mich überhaupt nicht beleidigen. Andererseits, Leute, die ich selbst achte, das kennen wir alle, und wenn sie uns dann irgendwie schmähen, beleidigen oder missachten, das empfinden wir besonders schmerzlich. Fichte macht daraus ein grundsätzliches Modell der moralischen Erziehung. Und das ist dann auch der Zweck der Erziehung. Selbstachtung durch Erfahrungen der Anerkennung. Lernen als ein Prozess, der seine Belohnung, Seite 417, in sich selbst findet. Und schließlich, und das würden wir heute so nicht mehr mitmachen, aber das hat wieder viel mit dieser Nationalerziehung zu tun, Selbstbeherrschung über die eigenen sinnlichen, materiellen Interessen, die Unterordnung, Zitat, seiner selbstsüchtigen Triebe unter den Begriff des Ganzen. Und im Zeitalter von Fichte und auch im Zeitalter der Weltkriege im 20. Jahrhundert ist das ein Thema, das immer wieder aufgekommen ist, ob man nicht bereit sein muss für das Vaterland, ich habe es ja zitiert, wir müssen sterben, auf das Deutschland lebe, sein Leben hinzugeben. Fichte fordert das also in diesen auch politischen Schriften immer wieder. Aber das ist keineswegs nur eine Idee der radikalen Rechten gewesen, sondern das gab es auch auf der Seite der radikalen Linken. Ich meine, heute ist er irgendwie zum Pophelden auf T-Shirts und auf Zigarettenpackungen, würde ich fast sagen. Also degeneriert Che Guevara, ein revolutionärer Held, also vor 40 Jahren. Aber von dem stammt das Motto Patria o Muerte, also Vaterland oder Tod, was nichts anderes ist letzten Endes als genau das, was Fichte hier auch gepredigt hat. Er will also eine Unterordnung des Einzelnen als Ziel seiner Nationalerziehung und geht so weit, dass diese Unterforderung, diese Unterordnung nichts wert ist, sofern sie nicht freiwillig erbracht wird. Zitat Seite 418, sodann gibt es eine Unterordnung des Einzelnen unter das Ganze, die nicht gefordert, sondern nur freiwillig geleistet werden kann, dass man durch eigene Aufopferung den Wohlstand desselben steigere und vermehre. Um das Verhältnis der bloßen Gesetzmäßigkeit und dieser höheren Tugend zueinander den Zöglingen gleich von Jugend auf recht einzuprägen, wird es zweckmäßig sein, nur demjenigen, gegen den einen gewissen Zeitraum hindurch in der ersten Rücksicht keine Klage gewesen, solche freiwillige Aufopferungen gleichsam als Lohn der Gesetzmäßigkeit zu gestatten. Also nicht alle, die in solchen Anstalten der Nationalerziehung groß werden, ist es dann erlaubt, sich auf die wirklich lebensgefährlichen Unternehmungen einzulassen. Also ein Zeitgenosse, kein Zeitgenosse, sondern etwas späterer Zeitgenosse von Fichte war, den kriegen wir dann im nächsten Semester, der russische Schriftsteller Leo Tolstoi. Vielleicht kennt der eine oder die andere von Ihnen diesen Roman Krieg und Frieden. Da gibt es dann auch die Geschichte eines Jungen, 14 oder so, der unbedingt zu den Soldaten will und in diesen Krieg zieht. Okay, also soweit zu Fichte, der eigentlich ein eigenes Seminar wert wäre in seiner Mischung aus wirklich interessanten, vorwärtsweisen Gedanken und seiner Propaganda eines heute ganz unzeitgemäß gewordenen Nationalismus. Haben Sie dazu noch Fragen oder Einwände oder Ergänzungen? Dann würde ich Sie einfach bitten, also vielleicht können wir diese Seiten sogar kopieren, dass Sie das nochmal nachlesen. Und ich zeige Ihnen jetzt in den letzten 5 Minuten die Gestalt, mit der wir uns dann in den nächsten 2 Vorlesungen auseinandersetzen werden, der bekanntermaßen als der größte aller deutschen Idealisten galt. Das wird jetzt zur nächsten Woche noch detailliert. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 Stuttgart, 1831 in Berlin gestorben. Wenn Sie dieses Thema unserer Vorlesung besonders interessieren sollte, dann kann ich Ihnen, das tun wir auch auf die Homepage, einen neu erschienenen Sammelband empfehlen. Bildung und Freiheit, ein vergessener Zusammenhang, herausgegeben von Klaus Viehweg mit V und Michael Winkler. Und das ist der Schöning Verlag in Paderborn. Und ich lese Ihnen jetzt, weil wir keine Zeit mehr haben, das zu entfalten, aus Hegels Phänomenologie des Geistes, seinem frühen Haupt- und Meisterwerk, das im Jahr 1806 erschienen ist, nur eine Passage vor, wo es auch um den Begriff der Bildung geht. Das erscheint 1806 und das ist wieder dieses Schicksalsjahr Preußen, wo Preußen unter Napoleon zusammengebrochen ist. Hegel selbst hat Napoleon gesehen in Jena, wie er dann in die Stadt eingeritten ist. Er hat dann immer von einem Weltgeist zu Pferde geredet, merkwürdige Formulierung. Aber das ist der Begriff, der Geist. Und das ist mehr als nur, was wir so denken, sondern es ist gewissermaßen ein ganzer kultureller Lebenszusammenhang und die Entwicklung dessen, was hier Geist heißt. Was hier Geist heißt, ist das Thema der Phänomenologie. Sie beobachtet eine Bewegung des Denkens und kommt darin auch zu einer Vorstellung von Bildung. Ich zitiere aus der Phänomenologie nach der Suhrkamp-Werkausgabe, Band 3. Hier Vorrede zur Phänomenologie, Seite 31. Und Hegel war, also der war vieles, der war Hauslehrer, da war eine Zeit lang Redakteur, dann war er in Nürnberg und dann in Bamberg auch mal Gymnasialdirektor, später Professor in Berlin, also der hatte schon ein gewisses Verständnis für pädagogische Fragen und hatte einen Begriff von Bildung. Zitat, Seite 31 in dieser Suhrkamp-Ausgabe: Die Aufgabe, das Individuum, also das ist jeder Einzelne von uns, von seinem ungebildeten Standpunkt aus zum Wissen zu führen, war in ihrem allgemeinen Sinn zu fassen und das allgemeine Individuum, der selbstbewusste Geist, in seiner Bildung zu betrachten. Hier wird unterschieden zwischen dem einzelnen Individuum, also jedem einzelnen denkfähig gewordenen Menschen, und dem allgemeinen Individuum. Hegel hatte so eine kühne Idee, dass Individualität nicht nur einzelnen Menschen zukommt, sondern ganzen kulturellen, vielleicht sogar menschheitlichen Zusammenhängen, weswegen wir jedes einzelne Individuum, Seite 32, also wir, die besonderen Individuum, ein unvollständiger Geist sind, eine konkrete Gestalt, in deren ganzen Dasein eine Bestimmtheit beherrschenden ist. Und Aufgabe der Bildung ist es nun, nach diesem Entwurf des Jahres 1806, ist es, dass grundsätzlich, und so meint das der Hegel von 1806, später hat er gesehen, dass es gar nicht geht, wir nach Möglichkeit auf die Höhe des am höchsten verfügbaren Wissens und Bewusstseins, das in unserer Zeit verfügbar ist, kommen sollten. Seite 32, der Einzelne, muss auch dem Inhalt nach die Bildungsstufen des allgemeinen Geistes durchlaufen, aber als vom Geiste schon abgelegte Gestalten. Das heißt gewissermaßen, der Einzelne sollte gewissermaßen die ganze Menschheitsgeschichte bildend durchlaufen. So sehen wir in Ansehung der Kenntnisse das, was in früheren Zeitaltern den reifen Geist der Männer beschäftigte, Seite 32, zu Kenntnissen, Übungen und selbst Spielen des Knabenalters herabgesunken und werden in den pädagogischen Fortschreiten die wie im Schattenriss nachgezeichnete Geschichte der Bildung der Welt erkennen. Worin besteht also die Bildung? Seite 33. Die Bildung in dieser Rücksicht besteht von der Seite des Individuums aus betrachtet darin, dass es dieses Vorhandene, also die ganze vorliegende Kultur, erwerbe und für sich in Besitz nehme. Das ist natürlich, und das ist Hegel später klar geworden, in einem einzelnen Leben überhaupt nicht zu leisten. Aber in gewisser Weise ist das doch eine plausible Überlegung. Wir haben uns gewissermaßen auf die, so meint er, Höhe unserer Zeit zu begeben. Und diejenigen, die das nicht getan haben oder das nicht können, haben natürlich, darauf werden wir kommen, wenn Hegel sich mit der Armut beschäftigt, erhebliche soziale und andere Probleme im Blick auf ihre Freiheit. Soweit. Also, wenn Sie das Thema vertiefen wollen, der Band Bildung und Freiheit, Klaus Viehweg, Michael Winkler, danke für Ihre Aufmerksamkeit und das nächste Mal, also Punkt 11 Uhr ST, ich muss mir das erst einbinden, Dankeschön.